Liebe Brüder und Schwestern, grüße euch und Sie alle hier im Gemeindesaal. Ich freue mich, dass trotz hoher Temperaturen, die natürlich zum Grillen einladen, Sie dem Besseren den Vorzug gegeben haben als einem Stück Bratwurst, nämlich dem Wort Gottes. Und freue mich auch über all die Geschwister, die uns jetzt über Internet und Telefon zugeschaltet sind. Wenn jetzt einer am Grill das hört, nicht, der hat natürlich das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden, hört Gottes Wort und kann gleichzeitig die Wurst genießen. Gut, ja, wir machen heute weiter mit dem Elisa oder mit Geschichten von und über Elisa. Die Geschichte, die wir heute hören werden, die Geschichte mit dem Naaman, diesem Leprakranken, der geheilt wird, die hat gar nicht so viel mit dem Elisa zu tun, der ist da nur sehr passivisch drin, aber gehört eben auch mit in diesen gesamten Duktus und in diese gesamte Bibelstundeneinheit hinein. Aber diese Tatsache des Leprakranken, der heil wird, über den wir gleich hören werden, hat mich veranlasst, ein ganz besonderes Wort rauszubrechen aus dem Neuen Testament. Ich hatte das ja gesagt für diese Einheit, dass ich immer neutestamentliche Worte, die so ein bisschen was zu tun haben mit dem Text, den wir dann besprechen, mitzubringen halt. Und so habe ich uns heute eine ganz kleine Geschichte mitgebracht. Die steht in dem Neuen Testament, im Matthäusevangelium, unmittelbar nach der Bergpredigt. Und die ist so klein und unbedeutend, dass man die schnell überliest. Die ist auch in keiner Perikopenordnung, deshalb habe ich die uns mitgebracht. Drei Verse aus Matthäus 8. Da heißt es: Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor Jesus nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will es tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und stille werden und beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass wir uns jetzt in deinem Haus unter deinem Wort versammeln dürfen. Danke, dass du uns dieses Wort schenkst aus dem Matthäus-Evangelium für die Andacht. Wir wollen dich bitten, dass du durch diese Andacht zu uns sprichst und dass wir aus diesem Wort erkennen, was es mit unserem Leben zu tun hat und was es uns zu sagen hat. Das wird nur gelingen können, wenn du uns selber deinen Geist schenkst, der uns segnet in dieser Andacht. Und darum wollen wir dich bitten, Herr. Amen. Ich möchte über vier Punkte kurz sprechen, die hier sehr bedeutungsvoll sind, ob so kurz der Text ist, aber so bedeutungsvoll ist er. Erstens über die Anbetung Jesu, zweitens über das Vertrauen zu Jesus, drittens die Berührung von Jesus und drittens die Reinigung von Jesus. Das erste, die Anbetung Jesu. Hier heißt es in dem Vers 2, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder. Und dieses vor jemanden niederfallen ist eine tiefe Geste der Anbetung. Du bist alles, ich bin nichts, drückt man dazu aus. Selbst im Königshaus in England, wenn sie zur Queen eingeladen werden, dann müssen sie das heute nicht mehr tun. Im Mittelalter war das so, da musste man sich auch vor den weltlichen Königen zu Boden schmeißen halt. Da reicht es heute, wenn sie sich verbeugen oder einen Knicks machen. Aber hier ist eben diese ganz deutliche Geste der Anbetung, der Aussätzige fällt vor Jesus nieder und betet ihn an. Und dieses Anbeten, diese ganz besonders intensive Form des Lobpreises, ist etwas, was Gott unglaublich wohlgefällig ist. Das ist auch der Schlüssel dafür, warum diese Geschichte so wunderbar dann endet. Einfach weil dieser Mann genau das tut, was wir alle geheißen sind zu tun, nämlich Gott, Jesus, anzubeten. Wenn Sie in unsere Kirche reinkommen, dann sind da draußen auf der Kirchtür die vier Gestalten halt, nicht? Das ist da, man blickt das schnell halt, aber an den Seitenflügeln ist eben der Stier, der Mensch, der Adler und der Löwe. Diese vier Gestalten, die eben auch vor dem Thron Gottes in alle Ewigkeit sind und eben anbeten, die dort anbeten. Das ist ein Zeichen. Und wenn man hier in die Kirche kommt, kommt man zu einem Ort, das will diese Tür so theologisch sagen, der Anbetung. Also sie haben das nicht draußen vorgemacht, sondern nach dem Motto, uns Expressos eingefallen. Das sieht ganz nett aus, so wie sich einer zu Hause im Badezimmer neu einrichtet. Es muss nur den Augen gefallen. Sondern das ist die Botschaft, ihr kommt in einen Raum der Anbetung. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Zur Anbetung bereit sein. Das ist Gott unglaublich wohlgefällig. Diesen Lobpreis, diese Anbetung, das ist etwas, was Gott unglaublich schätzt und liebt. Das ist etwas ganz Tiefes, etwas ganz, ganz Wunderbares. Und das ist etwas, was wir viel zu wenig tun. Diese Anbetung, wirklich vor Jesus niederzufallen, wirklich ihm die Ehre zu geben, ihn anzubeten. Und das ist das Erste, was wir aus dieser Geschichte hier mitnehmen können, dass wir eben Jesus anbeten. beten sollen. Das zweite. Das zweite, das Vertrauen zu Jesus. Da lesen wir, Herr, wenn du willst, so heißt es hier. Wenn du willst. Das ist ganz wichtig, damit Wunder in unserem Leben geschehen, dass wir Gott etwas zutrauen. Also es gibt drei Punkte, die man machen muss, damit Wunder geschehen. Das erste ist, man muss in den Wirkbereich Jesu eintreten, also das Wort Gottes lesen, in den Gottesdienst gehen. Das zweite ist, ihm die Schuld bekennen, dass man sich reinigen lässt, nicht davon spricht die Bibel. Und das dritte ist, dass man ihm etwas zutraut. Ich will jetzt über die ersten beiden Punkte gar nicht sprechen, sonst schaffen wir das heute alles gar nicht mit dem Stoff, den ich noch vorbereitet habe. Aber den dritten Punkt, das, was wir lernen, Gott alles zutrauen. Alles zutrauen. Und das ist etwas, was wir von diesem Aussätzigen lernen können, halt nicht, dass er ihm das zutraut. Übrigens auch in den Geschichten, die dann danach kommen. Das ganze Kapitel 8 ist voller Heilungswunder im Matthäus-Evangelium. Da kommt dann die Geschichte halt nicht von dem Fischzug vom Hauptmann von Kapernaum halt nicht, wenn der da zu ihm kommt und sagt, du brauchst gar nicht zu mir zu kommen, nicht, aber sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund, nicht. Dieses Vertrauen, dieses Zutrauen zum Wort Gottes. Oder danach, nach dem Hauptmann von Kapernaum, kommt die Geschichte mit der blutflüssigen Frau. Sagt sich auch nur so bei sich, wenn ich nur den Saum des Gewandes anfassen könnte, nicht, dann wird mir geholfen. Und das passiert dann auch so. Das heißt, absolutes Zutrauen in die Möglichkeiten Gottes. Und das sagt Jesus uns auch nicht. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, und wenn ihr diesen Berge befehlen würdet, hebt dich ab und schmeißt ihn ins Meer, so wird es geschehen. Wir trauen allesamt Jesus zu wenig zu. Alle. Ich als allererstes, aber ihr alle mit. Wir trauen Gott, Jesus, zu wenig zu. Und weil das so ist, deshalb passiert auch so wenig. Nicht? Das ist ganz schnell bei uns der Zweifel. Wir wissen natürlich, Gott ist ein wundertätiger Gott, haben wir alle erlebt. Nicht? Und wir lesen es in der Bibel, wir hören es auch hoffentlich immer in der Bibelstunde und auch immer im Gottesdienst. Und trotzdem haben wir immer wieder unser Vertrauen so ganz fest mit der Handbremse versehen und da ist so wenig. Wir trauen Gott zu wenig zu. Je mehr wir Gott zutrauen, desto größer und desto mehr Wunder werden wir erleben. Und das ist das, was ich als zweites daraus nehme, neben der Anbetung, die dieser Aussätzige getan hat. Ich möchte diesem Herrn Jesus mehr Vertrauen, mehr zutrauen. Das dritte, die Berührung von Jesus. Nachdem dieser Aussätzige zwei Dinge getan hat, nachdem er den Herrn angebetet hat und nachdem er ihm wirklich alles zugetraut hat, erlebte eine ganz besondere Berührung mit dem heiligen und lebendigen Gott. Das ist umso außergewöhnlicher, als der hier ja kommt, eigentlich jemand ist, der nicht berührt werden durfte. Er hat ja eine furchtbare Krankheit, nicht? Und das ist ein tiefes Bild. Er ist leprakrank, aber der Herr Jesus streckt die Hand aus und berührt ihn. Er rührt ihn an, er sucht den Kontakt mit ihm, obwohl das ja eigentlich nicht sein soll, dass ein Gesunder einen mit Lepra infizierten anfasst. Und doch tut das Jesus. Und das ist ein tiefes Bild für das, was der heilige Gott an uns tut. Der heilige Gott hat keine Gemeinschaft mit der Sünde. Und doch rührt er uns immer wieder an, begegnet uns in seinem Wort, in der Predigt, dass er uns in den Gebeten Antworten schenkt, dass er uns anrührt. Und das schenkt er jedem, der ihn anbetet und der ihm grenzenloses Vertrauen schenkt. Er wird immer wieder das erleben, dass er von Jesus berührt wird. Und auch das ist ein Element, was wir in der Bibel im Neuen Testament immer wieder finden. Halt. Also, dass Jesus in Kontakt mit Menschen so intensiv kommen möchte, dass er sie anrührt, dass er sie berührt. Denken wir an das Kinderevangelium Markus 10, nicht? Da brachten Menschen Kinder zu Jesus, dass er sie anrühre, halt, nicht dass er sie berühre. Das tut er dann auch, obwohl die Jünger es ja erst wehren. Oder nochmal an diese Geschichte, die nachher kommt, nicht die Frau, die da diese Berührung mit Jesus haben möchte, dieses so im Englischen in touch kommen, nicht zu sagen, wirklich da passiert dann etwas. Und das tut Jesus eben nicht nur mit dem Aussätzigen hier, sondern das tut er auch mit uns. Und das ist etwas Wichtiges, wonach wir uns wirklich ausstrecken sollten, halt immer wieder wirklich in diese Berührung mit Jesus zu kommen. Und ein viertes Motiv aus dieser Geschichte, die wir dann auch auf unser Leben übertragen können, dass dieser anbetende Aussätzige, dass dieser Vertrauen zu Jesus habende Aussätzige dann die Reinigung von Jesu erfährt. Nicht, ich will es tun, sei rein. Natürlich ist dieser Aussätzige damals vor 2000 Jahren tatsächlich auch von seiner Lepra geheilt worden. Und doch ist es das, was wir auch immer wieder erleben, wenn wir in Berührung mit Jesus kommen, dass wir unter das Kreuz kommen und dass das Blut Christi uns rein macht. Nicht? Lepra war die schlimmste Krankheit, die man in der Antike kannte. Andere Krankheitsformen wie Krebs und sowas hatte man noch gar nicht so beschrieben, aber Lepra, das war bekannt, nicht? Und da gab es extra Lepra-Kolonien und das galt als das Schlimmste, was einem passieren konnte, Lepra zu haben. Das ist medizinisch sicherlich keine schöne Krankheit, nicht? Aber das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist nicht Lepra, ist nicht Krebs, ist nicht Herzinfarkt oder Schlaganfall. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist die Erkrankung des geistlichen Leibes, dass er Sünder ist und dass er in der Sünde bleibt. Nicht? Das ist die wirklich schlimmste Krankheit, die es geben kann. Aber davon wird man rein, wenn man in Berührung mit Jesus kommt. Und wenn man in Berührung mit Jesus haben möchte, um rein von der Sünde zu sein, dazu muss man den Herrn anbeten und ihm alles zutrauen. Und wenn ich dann denke, wie es diesem Aussätzigen gegangen ist, als er dann das erlebt hat, nach der Anbetung, dem Zutrauen zu Jesus, nach der Berührung und der Reinigung, da ist er sicherlich sehr froh gewesen. Glücklich gewesen über das, was der Herr ihm an neuem Leben geschenkt hat. Und das tut der Herr auch mit uns, nicht? Wenn wir in die Anbetung gehen, Jesus alles zutrauen, dann berührt er uns, dann macht er uns rein. Und wenn wir das erlebt haben, dann werden wir ganz froh. Und das wünsche ich euch, dass ihr alle ganz froh seid, indem ihr nämlich erkennt, dass das eure Geschichte ist, diese Reinigung. Nicht nur eine Geschichte von vor 2000 Jahren, sondern durch das Blut Jesu Christi sind wir alle, die wir uns das Kreuz gestellt haben, rein von unserer Schuld und können immer wieder das neue Leben beginnen, nicht befleckt mit der Krankheit der Sünde, sondern reingemacht durch unseren Herrn und Heiland. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ihr lieber himmlischer Vater, in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen, dass du so wundertätig heilend an dem Aussätzigen gehandelt hast und dass du so wundertätig reinigend an uns gehandelt hast auf Golgatha. Danke, dass du uns immer wieder annimmst, dass du uns anrührst und dass wir deine Vergebung und Liebe immer wieder spüren dürfen. Danke, dass wir Berührung mit dir haben dürfen in deinem Wort. Und ich möchte dich bitten, Herr, für den weiteren Verlauf dieses Abends, dass du zu uns sprichst und dass du uns begegnest in deinem Wort. Wir loben dich und wir preisen dich. Amen. Ich möchte mit Ihnen gerne singen und euch das Lied 270. Das singen wir ja jeden Sonntag im Gottesdienst, allerdings nur die erste Strophe. Gott ist gegenwärtig. Übrigens, die Melodie davon hat auch unser lieber, guter Pastor Neander fabriziert. Also da sind wir auch musikalisch ganz tief dabei. Gott ist gegenwärtig. 270. Wir wollen singen die Strophen 1, 2 und 8. Gott ist gegenwärtig. Ein Anbetungslied. 270, 1, 2 und 8.
Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweigen. Sich in nichts vor ihm beugen. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergibt euch wieder. Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen. Heilig, heilig, heilig singen ihm zur Ehre aller Engel hohe Chöre. Auf ihn.
Ja, wir haben gerade eine Geschichte gehört, wo ein Aussätziger gesund wird. Wir haben am Sonntag in der Predigt darüber gesprochen, nicht, was bringt die Furcht des Herrn? Und ein Punkt, den ich da angesprochen hatte, über das medizinische Plus, nicht, wo ich gesagt habe, Menschen, die in der Furcht des Herrn leben, die gläubig sind, die leben gesünder, die leben länger. Ich habe das angesprochen, da gibt es medizinische Untersuchungen zu. Das ist jetzt nicht irgendwas, was ich mir ausdenke, sondern das ist auch wissenschaftlich belegt. Und wir werden gleich auch hören eine Geschichte, wie auf wundertätige Weise jemand, der schwerst erkrankt ist, gesund wird durch das, was der Prophet ihm sagt. Und der aufgeklärte Mensch des 21. Jahrhunderts, der schüttelt darüber natürlich den Kopf und sagt, ne, ist so ein bisschen Placebo vielleicht dabei, aber das bringt doch nichts. Ne? Das kann doch so nicht funktionieren, nicht? Da hast du eben noch eine tödliche Krankheit und dann sagt irgendein Gottesmann was und du wirst rein oder Jesus selber sagt, geht das wirklich? Die Bibel ist ja voll von Heilungswundern, also nicht nur Jesus, müsste man die Evangelien lesen, müsste man überall dann gucken, wo der Heilungswunder ist. Nicht? Das seht ihr immer durch, nicht? Uns ist das so geläufig, dass es gar nicht mehr auffällt. Auch in der Apostelgeschichte, nicht? Reihenweise werden da Menschen gesund, eben auch im Alten Testament, nur durch den Glauben. Und das hat mich dazu veranlasst, nochmal ganz deutlich das auch nochmal zu betonen, dass das tatsächlich so ist. Glaube macht gesund. Glaube macht gesund. Der Glaube an Jesus Christus, der befreiende Glaube, der richtige Glaube, der macht gesund. Und das möchte ich euch kurz, nicht? 10 Punkte, also ich gehe schnell durch, halt deutlich machen noch einmal, um das wirklich evident zu machen, warum das so ist. Und das Erste, warum der Glaube an Jesus gesund macht, ist, weil der Glaube an Jesus angstbefreiend ist. Es gibt einen Film da, nicht von Fassbender, Angst essen Seele auf, nicht, aber das weiß man, wie Angst tatsächlich, und da gibt es Untersuchungen, Menschenleben zerstört, wie Angst psychische Störungen hervorruft, aber wie Ängste auch zum Beispiel Magengeschwüre halten, nicht, wie das auch richtig auf den Körper wirken kann. Angst macht den Körper kaputt. Nicht nur die Seele, auch den Körper. Das kann man richtig Auswirkungen sehen, halt nicht. Da kann man jeden Mediziner befragen, aber das ist uns allen auch bekannt. Und jetzt haben wir einen Gott, der für uns das angstfreie Leben möchte. Wo der häufigste Satz der Bibel lautet, fürchte dich nicht, nicht? Der Glaube an Jesus ist angstbefreiend. Und wenn man richtig in Berührung mit Jesus ist, da wird man auch frei von all dieser Weltangst. Und wenn man frei wird von der Angst, dann lebt man gesünder. Und das ist das Tolle, das ist das Erste halt, nicht das Erste, warum wirklich das so ist. Glaube macht gesund, weil er die Angst nimmt. Ein Zweites, warum Glaube gesund ist, weil der Glaube an Jesus Christus sinnstiftend ist. Es gibt in dieser Welt keinen erfüllenden Sinn, wenn ich Jesus Christus nicht habe. Wenn man mit Menschen spricht, da kommt man als Pastor immer wieder rein, auch mit gebildeten Menschen halt, nicht? Wenn die so ein bisschen gegenhalten gegen den Glauben, wenn man dann davon abkommt, dass die mit einem sprechen über den Glauben, den man selber hat, wenn man dann, und da mache ich immer Leuten auch Mut zu, nicht, wenn die Leute euch attackieren, ob eures Glaubens, dann fragt einfach mal zurück. Nicht? Also wenn die mich fragen, kann ich denen sagen, was der Sinn meines Lebens ist. Nicht? Dann sage ich, der Sinn meines Lebens ist, für Jesus Christus zu leben. Boah. Ganz einfach, ganz schlicht. Dafür bin ich Pastor geworden, halt. Auch wenn ich eines Tages pensioniert bin, dann werde ich weiter für Jesus Christus leben. Das ist der Sinn meines Lebens. Punkt. Und selbst wenn es diesen Jesus nicht gäbe, ich sage das mal, der irreale Gebrauch des Konjunktives halt, nicht? Ich habe einen wirklich erfüllten Sinn in meinem Leben. Bis ich die Augen zumache, weiß ich ganz genau, was Sache ist. Ich habe einen Sinn. Fragen Sie mal Menschen, die Jesus nicht haben, was ist denn der Sinn deines Lebens? Und dann kommen dann die Antworten, ja, ich will viel Geld verdienen. Dann brauchen wir nur dreimal weiter zu fragen. Nicht? Und ist das wirklich der Sinn des Lebens? Kann es das sein? Ich will ein guter Familienvater sein, nicht? Das wird schon für die schwierig, die keine Ehe führen oder die keine Kinder haben oder spätestens dann, wenn die Ehe gescheitert ist, halt nicht. Oder ich will möglichst gesund sein, halt nicht, das ist der Sinn meines Lebens. Das sagen die Leute ganz klar, ich treibe Sport, ich ernähre mich gesund, halt nicht. Da muss man auch sagen, das haut vielleicht hin, bis du 80 oder 85 bist, aber irgendwann macht es patschi-patschi und dann ist nichts mehr mit Tier, Fahrradfahren und all diesen Dingen. Ne? Und wenn Menschen keinen Sinn im Leben haben, dann ist das unglaublich lebenszerstörend. Übrigens nicht nur im hohen Alter, sondern auch für Menschen in den Krisen ihres Lebens halt nicht. Die haben keinen Sinn. Wofür bin ich denn überhaupt auf der Welt, nicht? Das macht die krank, psychisch krank, nicht? Was meinen Sie, wie viele Menschen in unserem Vaterland als Psychiater davon leben und Therapeuten, weil Menschen keinen Sinn haben? Die haben keinen Sinn. Gut, dass wir einen Sinn haben. Und das ist unglaublich persönlichkeitsstärkend. Das ist unglaublich wichtig, einfach für Menschen auch zu wissen, dass ich ein sinnvolles Leben führe halt nicht. Kolosser 1 heißt es, in Jesus Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, seinen Thron oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten, ist es alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Meine Schöpfung hat einen Sinn zum Herrn Jesus hin, da finde ich meinen Sinn drin. Das ist gesundheitsfördernd. Drittens, der Glaube an Jesus Christus schafft Beziehungen und deshalb ist er gesund. Wenn ich den richtigen Glauben lebe, dann lebe ich den natürlich auch in der Gemeinde. Und das heißt, ich bin in den Gemeinwohl hineingenommen. Jetzt weiß ich auch, dass nicht alles in der Gemeinde nur vergnügungssteuerpflichtig ist und dass alles immer nur schön ist. Aber eins ist es mal mindestens, wenn die Gemeinde richtig funktioniert, also das sage ich ja, wenn es richtiger Glaube ist, halt nicht, dann ist es eine Gemeinschaft, eine zweite Familie. Und das brauchen Menschen. Menschen sind soziale Wesen. Die sind darauf angelegt, in Beziehungen zu leben. Dass sie anderen Menschen etwas geben können, aber auch, dass sie von anderen getragen werden. Das ist natürlich in der biologischen Familie so, in die wir hineingeboren werden. Aber das ist erst recht so in der Gemeinde Jesu Christi. Nicht? Ich habe Ihnen das Leibbeispiel hier drunter geschrieben. Halt nicht. Wir sind Glieder an einem Leib. Und das ist ganz wichtig, dass wir das haben, dass wir eine zuverlässige Gemeinschaft haben. Brüder und Schwestern. Und Beziehungen, intakte, funktionierende Beziehungen, wo es auch mal kracht, ganz klar, oder wo man sich auch mal ärgert, aber die sind unglaublich wichtig für die Gesundheit. Ganz nüchtern, da gibt es Untersuchungen, wie das ist, Menschen, die ganz alleine leben halt, nicht, wie die schneller sterben, früher sterben, als Menschen, die wirklich in intakten Familien, in Beziehungen sind halt, nicht. Und der Glaube an Jesus ist beziehungsstiftend. Eben nicht nur mit unserem Herrn und Gott, das ist die Grundlage der Beziehung, sondern auch untereinander. Nicht, wenn ich mit den Konfirmanden spreche über das Abendmahl, da sage ich nicht, beim Abendmahl feiern wir unsere Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit Gott, das ist die eine Ebene, aber auch die Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern halt. Nicht? Und das ist, was der Glaube schenkt. Nicht, er schafft Beziehung und das ist etwas Gesundheitsförderndes. Ein viertes, der Glaube an Jesus Christus ist persönlichkeitsstärkend. Ganz tolles Wort, Jesaja 43, Vers 1, Gott sagt, da fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Auch das ist für viele Menschen angreifend. Ich spreche sehr viel auch jetzt, wenn ich über Krankheit spreche, über so psychische Dinge halt, nicht so sagen, dass Menschen einfach ein Problem damit haben, sie wissen ja, man kann ja nicht nur im Körper erkranken, sondern eben auch in der Psyche halt, nicht, dass Menschen damit ein Problem haben, ihre eigene Persönlichkeit anzunehmen. Dass die kein Ja zu sich selber finden. Oder dass sie sich minderwertig fühlen, weil eben alle anderen um einen rum wesentlich stärker, größer, erfolgreicher, reicher oder familiärer, gesegneter sind. Das Tolle ist, dass ich über den Selbstwert meiner Person mir keine Gedanken machen brauche, sondern dass der von Gott gestiftet ist. Der hat ein Ja zu mir gemacht. Der ist ja auch mein Schöpfer. Ich habe mich ja nicht selbst gemacht, sondern Gott hat mich in diese Welt gegeben. Der wollte mein Leben und er wird auch eines Tages mein Leben beenden. Und wenn man das wirklich im Glauben richtig absorbiert hat, da wird man frei von all diesen Minderwertigkeitskomplexen. Übrigens, das ist eine These, die ich habe. Alle Menschen, der natürliche Mensch, ist voll von Minderwertigkeitskomplexen. Das ist bei allen so. Das ist mit 13, 14, 15, nicht die pubertierenden Kinder, die entwickeln diese Minderwertigkeitskomplexe, nicht? Und ganz auch viele erfolgreiche Leute, die sind nur deshalb so erfolgreich, verdienen so viel Geld, weil die eben unglaublich viele Komplexe haben, weil die kein Ja zu sich haben. Und gerade auch die Aggressiven, das wissen wir ja aus der Soziologie und aus der Psychologie halt nicht, die Menschen, die andere verprügeln, anderen Angst machen halt, die haben häufig ein ganz großes Problem mit der Selbstannahme halt nicht. Das Tolle ist, dass wir Christen in Jesus Christus die absolute Annahme haben halt, nicht? Und dass wir ein Ja zu unserer Persönlichkeit spüren dürfen. Und das ist Persönlichkeitsstärken. Und eine starke Persönlichkeit ist wiederum auch wirklich in allen Krankheitsprozessen von Vorteil. Deshalb ist der Glaube an Jesus gesundmachend, weil er persönlichkeitsstärkend ist. Ein fünftes, der Glaube an Jesus Christus unterstützt Veränderungsprozesse. Und auch das ist etwas, was der Gesundheit zuträglich ist. Viele Menschen haben Angst vor Veränderungen halt. Sei es vor den Veränderungen, die kommen, weil sich familiär was verändert, also weil der Ehepartner gestorben ist, erlebe ich ganz häufig. Man beerdigt den Ehemann und im nächsten halben Jahr steht die Ehefrau auch noch. Die kommt damit nicht zurecht, nicht? Die sieht keinen Lebenssinn mehr, nicht? Man hat sich total gebunden halt, nicht? Man stellt sich nicht mehr darauf ein und dann stirbt der Partner. Es gibt Veränderungsprozesse, die Leute krank machen, weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben. Oder weil sie, das haben viele auch erlebt, nicht Vertriebene und Flüchtlinge, weil sie ihre Heimat verlassen mussten halt, nicht? Es gibt so viele Veränderungsprozesse im Leben und der Glaube an Jesus Christus, der hilft bei den Veränderungsprozessen. Ein Mensch ohne Jesus Christus, der steht dann immer wieder vor dem Nichts. Und dann gibt es häufig dann die Dinge, die dann die Gesundheit kaputt machen, da bleibt nur der Freund Alkohol, nicht? Wenn Sie ein erfolgreicher Geschäftsmann waren und mit dann Anfang 50 arbeitslos werden, vielleicht die Ehe noch kriselt halt, nicht? Ja, und die Freunde sich abwenden, das sind so Geschichten halt, nicht? Das ist schlimm, auch wenn man Bremer Treff ist, nicht? Und dann ist auf einmal die Flasche Johnny Walker der beste Freund, nicht? Und dann sind sie alkoholkrank, nicht? Das sind so Prozesse, nicht? Das sind alles so Dinge, in die man reinrutscht. Kann man auch reinrutschen, wenn man Christ ist, aber wenn mein Christsein wirklich ganz lebendig ist, wenn ich Jesus Christus habe halt, nicht? Dann habe ich einen ganz anderen Schutz vor diesen Dingen, die passieren können halt, nicht? Der Glaube an Jesus Christus, der unterstützt Veränderungsprozesse, nicht? Ich habe gestern noch mit den Konfirmanden gelesen, Prediger 3, nicht? Alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende, habe ich mit ihnen darüber gesprochen. Ich habe denen gesagt, Leute, es wird nicht alles für euch so bleiben, wie es ist, nicht? Irgendwann sterben eure Eltern, eure Großeltern, vielleicht mal eure Ehepartner halt, nicht? Irgendwann werdet ihr ausziehen zu Hause, die Dinge sind da. Und habe ich gesagt, es ist einer, der geht mit, der hilft euch, wir brauchen keine Angst zu haben, der hilft euch vom einen Weg in den anderen halt, nicht? Also das ist persönlichkeitsstärkend, das ist gesundmachend halt, nicht, dass wir da keine Angst vor haben müssen. Der Glaube an Jesus unterstützt Veränderungsprozesse. Ein sechstes, der Glaube an Jesus Christus hilft, die Belastungen des Lebens zu tragen. Ich sage ja immer wieder, das ist so ein Standardspruch von mir, ich sage, wenn man einen Gottesbeweis haben möchte, dann muss man einfach mal ein halbes Jahr einen Pfarrer begleiten, wenn der Trauergespräche führt. Und wenn der in ein Haus kommt, die Abschied nehmen müssen, ganz normale, nette Leute, wo dann der Vater gestorben ist, also der Ehemann, und die Leute glauben nicht an Jesus. Was das eine Trostlosigkeit ist, wenn dann auf einmal die Last des Todes, des Abschiedes auf Menschen liegen. Und wie man andersrum das erlebt, wo Menschen, die Glauben an Jesus haben, wirklich Trost haben halt, nicht? Wo Menschen wirklich getragen sind und auch wirklich sagen, ich bin in der Last nicht allein. Die auch traurig sind, nicht, wenn lieber Ehemann gestorben ist, aber die getragen sind. Oder wenn sie Arbeitslosigkeit haben, wenn man mit Menschen spricht, das merkt man immer wieder auch in der Seelsorge halt, nicht? Wenn die Ehen kaputt gehen oder wenn Arbeitslosigkeit kommt, das passiert Christen wie Nicht-Christen. Aber man merkt, dass bei den Christen so ein Mehrwert ist, der hilft einfach, die Belastungen des Lebens zu tragen. Gelobt sei der Herr täglich, heißt im Psalm 68, Gott legt eine Last auf, aber er hilft uns auch nicht. Und das wissen wir, durch Lasten tragen, da geht es uns schlechter, nicht? Da werden wir krank, aber wenn wir Lasten abgenommen bekommen halt, nicht? Dann geht es uns besser. Und das schafft der Glaube, dass man das wirklich erleben kann. Und das habt ihr alle schon erlebt, nicht? Wenn ihr Lasten hattet, da hat man unter geächtzt, aber es war gut, dass der Herr Jesus da war, dass der geholfen hat. Ein siebtes. Der Glaube an Jesus macht körperlich gesund. Macht körperlich gesund. Jesus kann das tun. Wir haben das eben in dieser Geschichte, Matthäus 8, gehört. Ich habe jetzt in den ersten sechs Punkten über Dinge gesprochen, da kann jeder mit, der kann sagen, oh klar, das ergibt sich von selber, das kann ich psychologisch und auch soziologisch erklären. Aber hier bei 7 müssen wir wirklich über die Allmacht Gottes sprechen. Zu sagen, dass es diesem Gott ein Kleines, der eben auch der Arzt ist, dass er Menschen körperlich gesund machen kann halt, nicht? Für den Aussätzigen, für all die Heilungswunder, ich habe eine Sache mitgebracht aus Markus 5 halt, nicht? Jesus sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh hin in Frieden, sei gesund von deiner Plage. Das tut Gott, wenn man Zutrauen zu ihm hat. Und auch da könnte ich Geschichten erzählen, die ich erlebt habe, wirklich, wo Gott große Heilungswunder getan hat, nicht? Die habt ihr auch alle erlebt in eurem Umfeld halt, nicht? Könnt ihr alle von berichten. Hinterher ist man dann so ein bisschen zaghafter, nicht? Vorher hat man noch gebetet, nicht? Und dann auf einmal werden Dinge doch gut halt, nicht? Und dann ist die Krebskrankheit überwunden und all diese Dinge halt, nicht? Und dann scheuen wir uns manchmal so auch als gestandene Christen in dieser Welt, dann das offen zu bekennen, nicht? Nein, auch heute tut Gott das noch, dass er wirklich eingreift. Und ich bin mal gespannt, wenn wir in der Ewigkeit unser Leben so betrachten werden mit all den Ereignissen halt, wenn wir dann erkennen, wie viel Wunder Gott getan hat, nicht, wenn er wirklich geholfen hat. Oder bei so Wehwehchen, die wir hatten, nicht, wie er bei uns persönlich eingegriffen hat. Oder irgendwie bei unseren Kindern, bei unseren Eheleuten halt, nicht. Gott ist ein wundertätiger Gott. Und das kann ich jetzt nicht beweisen. Aber das wird eines Tages der Herr erweisen in der Ewigkeit, nicht? Wenn wir auf das zurückgucken. Und ich kann das nur wirklich als Pastor sagen halt, ich kann das nur verkündigen halt, nicht? Jawohl, unser Herr und Gott ist auch der Arzt. Der hat mehr drauf als all die Chefärzte dieser ganzen Welt halt, nicht? Und das ist eben ein kleines halt, nicht? Wo er wirklich wundertätig eingreift halt. Und da bin ich froh. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Krankenhaus und dem Herrn Jesus Christus, da weiß ich, wo ich hinzuwenden hat an Herrn Jesus Christus. Ich muss da nicht wählen. Ich gehe auch ins Krankenhaus, nicht? Aber ich weiß, dass irgendjemand anders da drüber ist halt, nicht? Und wenn ich operiert würde halt, nicht? Dann würde ich mich als erstes dem Herrn Jesus anvertrauen, als zweites dem Chef oder Oberarzt, der mich dann operiert halt, nicht? Weil er der Arzt ist halt, nicht? Und der hat Möglichkeiten, das ist gigantisch. Ein achtes, warum Glaube gesund ist. Der Glaube an Jesus Christus tut körperlich gut. Der tut einfach körperlich gut. ich sagte, der wirkliche Glaube an Jesus Christus. Nicht? Also wenn der Heilige Geist in uns ist, so lesen wir in Galater 5, 22, dann wird der Geist folgende Früchte in uns hervorbringen. Da heißt es da, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. So, wenn das in uns ist, der Heilige Geist, und uns das erfüllt, da führen wir ein gutes Leben. Das spürt man, brauchen wir nicht lange zu erklären, das tut körperlich gut. Das wollen wir alle haben. Freude, Liebe, Freundlichkeit, nicht? Jetzt macht die anderen Dinge auf. Ihr müsst nur die Gegenteile davon sehen, nicht? Wenn man den Geist Gottes nicht hat, wenn man in dieser Welt ist, dann ist eben nicht die Frucht des Geistes in uns, sondern da ist immer wieder Hass, da ist Trauer, da ist Krieg, da ist Ungeduld, da ist Unfreundlichkeit, da ist Unbarmherzigkeit, da ist Untreue. Und wenn Sie mit solchen Dingen im Leben konfrontiert sind und diese Gefühle Sie beherrschen, da werden Sie krank. Das schlägt Ihnen alles auf den Magen. Wenn ein Mensch damit zu tun hat, der ist früher oder später psychisch am Ende. Aber das brauchen wir Gott sei Dank nicht. Egal, was um uns herum tobt, wenn wir unseren Herrn und Heiland Jesus Christus haben, sein Geist in uns ist, dann schenkt er uns seinen Geist und eben auch die Früchte des Geistes, die körperlich gut tun. Ein neuntes, das nimmt das andere nochmal auf, nicht der Glaube macht fröhlich. Das ist nochmal diese Vertiefung von dem, was in 8 ist, das ist was ganz Besonderes. Wenn ich Jesus Christus habe, dann habe ich wirklich allen Grund zur Freude. Nicht? Sie kennen alle dieses Lied, in dir ist Freude, in allem Leiden. Nicht? Wenn ich dich nur habe, nicht? Da klage ich nicht mehr. Ne? Da habe ich eine Fröhlichkeit. Und Fröhlichkeit ist etwas ganz Wichtiges einfach für unseren Körper. Nicht? Da gibt es Untersuchungen, wie wichtig das Lachen für Menschen ist, was das für Endorphinausschüttungen gibt. Halt, nicht? Und das ist tatsächlich diese tiefe innere Fröhlichkeit. Nicht, wenn wir über einen Witz lachen, sondern wenn wirklich wir das Evangelium verstanden haben, sich das im Heiligen Geist uns offenbart halt nicht, dann ist das eine gesundheitsfördernde Konstitution, in die wir gebracht werden, die ganz, ganz wichtig ist. Und ein zehntes und letztes, warum der Glaube an Jesus Christus gesund macht, ist nun, weil selbst wenn der Tod kommt, wir ja nicht sterben werden, sondern weil der Glaube uns einen unsterblichen, nie kränkelnden Körper schenken wird. Nicht? Also 1. Korinther 15 heißt es, es wird gesät verweslich, es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit, es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und auferstehen in Kraft. Es wird gesät in ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Es ist definitiv so, dass ein gläubiger Mensch, also nicht jeder, aber in der Summe, dass gläubige Menschen länger und besser leben als ungläubige Menschen. Es ist unstrittig so, dass Glaube gesund macht. Aber trotz von alledem, selbst der gläubigste Mensch wird hier in dieser Welt, so der Jesus früher nicht wiederkommt, irgendwann gehen müssen halt, nicht? Ob es mit 85, ob es mit 90 ist, irgendwann ist vorbei. Aber nur vorbei für die Zeit hier, denn es geht dann weiter. Und dann kriegt man die, ich sage jetzt mal, ultimative Glaubensschenkung, ich kann es nicht schlechter ausdrücken hier, die ultimative Glaubensschenkung, nämlich, dass man sagt, dann hat man wirklich den nicht verweslichten, unsterblichen Leib, den wir eines Tages bekommen werden. Deshalb kann ich nur sagen, ja, das kann man richtig, richtig, richtig festmachen. Glaube macht gesund. Und deshalb über allen Sport, über alle gesunde Ernährung, das Wichtigste, was man seinem Körper, was man auch seinem Leib antun kann und darf, ist, dass man eben Glauben und Vertrauen zu Jesus Christus hat. Das einfach nochmal so als Exkurs angesichts der beiden Heilungswunder, mit denen wir uns heute beschäftigt haben. So, und jetzt zu der Geschichte mit dem Naaman, dem Feldhauptmann aus Aram. 2. Könige 5 ist unser Text. Wir lesen den Vers 1 und dann die Verse 9 bis 15. 2. Könige 5, den Vers 1 und 9 bis 15. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Naaman kam mit Rossen und Wagen und hielt, das muss ich vielleicht noch sagen, also jetzt wird dann die Geschichte weiterentwickelt, da wird erzählt halt, wie eine Sklavin, die bei ihm arbeitet, ihm sagt, weil er alles schon ausprobiert hat, Mensch, da gibt es jemanden bei mir in meinem Heimatland, zu dem geh mal hin, der Elisa kann dir helfen. Und wie das so ist, nicht, jetzt hat ihm kein Arzt nichts weiterhelfen können, jetzt zieht er auch noch diese Option und macht sich auf den Weg. Naaman kam mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Haus Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich mit ihnen in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran und redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit all seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass da kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Ich habe hier vor einiger Zeit schon über den Text gepredigt, und da habe ich gesprochen über diese 7 Diptycha, die ich in diesem Text entdeckt habe. Das ist eine Sache, die mich sehr, sehr angesprochen hat. Und ein Diptychon ist ein Doppelbild. Diptychon ist ein griechisches Wort, heißt so viel wie doppelt gefaltet. Und es zeigt häufig ein und denselben Menschen oder ein und dieselbe Sache, nur aus unterschiedlichen Perspektiven oder nach einer Veränderung. Und genau das entdecken wir hier in dieser Geschichte. Hier sind ganz viele von diesen Doppelbildern, ganz viele Doppelbilder, die uns vor Augen gestellt werden. Und das ist ganz interessant, das zu sehen, was die Bibel uns daran lehrt und zeigt, eben an diesem Naaman. Und dem wollen wir heute nachgehen und wollen diese Doppelbilder einmal betrachten. Das ist das erste Doppelbild von diesem Naaman. Er ist ein reicher Mann und er ist ein armer Mann. Er ist ein reicher Mann, er ist materiell reich. Das wird später auch deutlich, nicht, da werden wir nächste Stunde drüber sprechen, als der Gehasi ihm nachläuft. Da wird er mit Silber überhäuft. Der ist ja auch hier hingekommen mit richtig Schätzen. Der hat richtig, richtig Geld. Und nicht nur, dass er richtig Geld hat, nicht, das ist ein richtig mächtiger Mann halt, nicht. Der war bei dem König der Aramäer, war er derjenige, der ihn wirklich zu Macht und Ansehen brachte halt, nicht. Und der war der erste Mann im Staate. Der hatte alle Gewalt, der musste sich niemand unterordnen. Wenn der den Daumen gehoben hat, dann blieb einer am Leben. Wenn der ihn senkt, dann ist einer gestorben halt, nicht? Der war reich an materiellen Gütern, der war reich an Macht, der war reich an Einfluss halt, nicht? Und war doch ein ganz armer Mann. Denn er war aussätzig. Das sehen wir hier in diesem ersten Vers. Er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Ein Aussätziger, das ist eine Katastrophe halt, nicht? Die Ausleger vermuten, dass dieser Naaman vermutlich erst ganz erfolgreich als Soldat gearbeitet hat und dass er dann aussätzig wurde. Und weil er so erfolgreich war, weil normal hätte ein Aussätziger gar nicht dieses Amt bekleiden dürfen, der hätte ja rausgemusst, nicht? Das war bei allen Völkern so. Aber weil der so gut war, hat der Aramäerkönig gesagt, der bleibt bei uns. Auf den kann ich nicht verzichten. Und wenn sich mein ganzes Heer ansteckt, spielt keine Rolle, nicht? Aber der musste mit diesem Aussatz leben halt, nicht? Und das heißt es, er ist arm und doch ganz reich. Und das liegt häufig ganz, 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 ganz eng im Leben zusammen. Wir haben häufig so den Fehlurteil, dass wir denken, ja, die richtig viel Kohle auf der Tasche haben, nicht, die da die ganz dicken Autos fahren, in den tollen Häusern wohnen halt nicht, das sind auch die ganz Glücklichen, die ganz Wunderbaren. Aber häufig sind materielle Menschen halt nicht genauso unglücklich, manchmal sogar unglücklicher wie diejenigen, die wenig haben halt nicht. Und das sehen wir so, dass vieles ganz eng zusammenlegen kann halt nicht. Die Armut und der Reichtum halt nicht. Auch umgekehrt, es gibt Menschen, die haben materiell ganz, ganz wenig halt nicht und sind doch reich beschenkt. Also die Geschichte in Lukas 16 halt, der reiche Mann und der arme Lazarus, das ist genau auch wieder so ein Doppelbild, was die Bibel zeigt. Der Lazarus ist ein ganz armer materiell, der hat nicht mal genug zu essen halt nicht und doch ein ganz reicher, weil er ewiges Leben bekommt. Und der reiche Mann ist ein ganz armer Sack, weil er in die Hölle fährt halt nicht. Das liegt ganz eng beieinander und eben auch hier nicht. Das liegt ganz eng beieinander nicht. Zu sagen, das, was hier weltlich ist halt nicht, das ist nur für so eine Momentaufnahme. Beides liegt ganz eng beieinander halt. Dann wiederum dreht sich aber das Bild, dass er reich wird, weil er zum Wort Gottes gefunden hat, nicht? Das ist ja in dieser Geschichte halt, nicht? Dann will er sich auch von seinem Geld trennen, er will ja alles geben halt, nicht? Dann wird er anders reich, als er zum Wort Gottes gefunden hat, nicht? Da kriegt er auch eine andere Einstellung zu dem, was im Leben zählt, nicht? Das ist die Sache, was man merkt, nicht? Als er dann hinterher dann bereit ist, eben Elisa etwas zu geben. Also das ist das erste Doppelbild, ein armer, ein reicher Mann. Das zweite Doppelbild, der Naaman ist ein hochmütiger und ein demütiger Mann. Wenn man das jetzt malen möchte, würde man erstmal malen in dieser Szene, wie er da aufläuft, mit seinem ganzen Tross und hoch zu Ross. Der war es natürlich nicht gewohnt, vor irgendjemanden von seinem Pferd runterzusteigen, sondern die sind ja alle zu ihm gekommen. Bis auf den Aramäerkönig gab es auf der ganzen Welt niemanden, vor dem der von seinem Pferd abstieg. Und so auch bei dem Elisa nicht, auch wenn er den um Hilfe bat. Er war ja nun der Chef. Und dann reitet er bei der Hütte vor, nicht, und steht vor der Hütte. Auf seinem ganzen Tross, ist auf seinem Pferd, das wird deutlich aus der Geschichte, dass er erst absteigt, als er da an den Jordan gekommen ist. Nicht? Das ist ein hochmütiger Mann, der da vor der schäbigen Hütte des Propheten steht halt nicht. Das ist auch so ein Kontrast wiederum nicht. Da der große Feldherr, da der kleine arme Prophet, dieser Elisa, nicht, der nichts hatte, da haben wir letzte Stunde drüber schon gesprochen, der musste von anderen Leuten versorgt werden. Tja. Und dieser Hochmut, der kommt dann auch zum Tragen, als er mit dem nicht zufrieden ist, was ihm der Elisa dann sagt. Nicht, dann wird er sauer, nicht, geht weg. Also das erste Bild, der hochmütige Mann. Und dann dreht sich das wieder, als er dann zurückkommt. Als er dann vor Elisa steht, das ist ein ganz demütiger Mann. Das ist ganz, ganz demütig, nicht? Das ist so ein Punkt, wie Gott Menschen Gnade auch schenkt, wie Gott einen verändert. Solange ich ein weltlich gesinnter Mensch bin, bin ich immer mehr oder weniger hochmütig. Wenn ich Jesus Christus begegnet bin, er mir seinen Geist gegeben hat, dann werde ich zu einem demütigen Menschen. Wir haben ja gesagt, für diese ganze Elisa-Einheit, nicht? Wir finden in allen Texten hier eben nicht nur Jesus, sondern auch ganz viel über den christlichen Glauben halt, nicht? Und dieser Naaman, der steht für den weltlichen Menschen, bedroht vom Tod, so alles materiell Habende und dann so halber Verachtung nicht vor dem Evangelium stehen, das Schäbige halt, nicht? Dieses bisschen Evangelium da halt, nicht? Aber wenn man dazu gefunden hat, nicht? Dann steigt man vom Pferd ab, nicht? Und dann weiß man, dass das der ganz große Schatz ist. Wie wunderbar das ist. Das dritte Bild, was man hier sehen kann, dieses Doppelbild, ist, dass Naaman einmal ein spekulierender Mann ist und dann, als er rein geworden ist, als er Gott begegnet ist, die Wahrheit seines Wortes gefunden hat, ist er ein gewisser Mann geworden. Also als er da hinkommt, ist er im Prinzip orientierungslos. Der hört auf die Sklavin halt nicht. Also ich habe diesen Text ja nicht mitgebracht. Er ist so orientierungslos. Der ringt so um das bisschen Leben halt, nicht, dass ihm alle nachgeht. Nicht? Könnte ja sein, dass der mir helfen könnte. Ne? So die Spekulation. Nicht? Ich will es mal ausprobieren. Nicht? Ich gehe mal hin und dann macht er irgendwelche Zeremonien, wie er sie vielleicht schon hunderte Male erlebt hat. Nicht? Und vielleicht hilft es ja was halt. Nicht? Reine Spekulation halt. Nicht? Das sagt er dann auch. Ich meinte, er solle selbst zu mir herauskommen. So hat er sich vorgestellt, nicht seine Spekulation war, ich laufe da auf, da kommt der kleine Gottesmann und der schmeißt sich hin und sagt, ah, was kann ich denn Großes für dich tun? Und der macht seine Zeremonien und hätte ich je nach dem Ergebnis dem auch ein bisschen was an Geld gegeben. Nicht? Aber das ist alles nichts Gewisses. Nicht? Das zeigt eben, es ist ganz anders gekommen. Nicht? Da stinke sauer, dass seine Spekulation über den Haufen geworfen ist. Übrigens, das ist der natürliche Mensch zu allen Zeiten. Der natürliche Mensch zu allen Zeiten, der hat so spekulative Erwartungen an den lieben Gott, nicht? Wir wissen, dass es diesen Gottesbegriff nicht, an den lieben Gott, nicht? Und so muss ja der liebe Gott handeln, nicht? Ja, und weil ich ja treu und brav meine Kirchensteuer bezahlt habe, auch Weihnachten immer im Gottesdienst war, so, dann muss doch das und das passieren halt, nicht? Und wenn das dann nicht ist, dann wendet er sich erst recht dem Evangelium ab, ganz genau wie hier. Also das ist so ein Bild, nicht? Wie sich jemand vom Evangelium abwendet, wie eben dieser Naaman, dieser Mensch sich abwendet. Der natürliche Mensch, der sagt immer, ich meinte, der Mensch sei ja im Grunde gut, nicht? Ich meinte ja, Gott nimmt es sich ganz so genau, nicht? Ich meinte ja nicht, als Mensch müssen wir nur seine Pflicht tun, nicht? Wenn man mit dem natürlichen Menschen spricht über das, was Sinn des Lebens ist, was Gott möchte, dann kommt man nur mit den Meinungen, mit den Spekulationen, genau wie eben hier Naaman diese Spekulation hat. Der berühmte Theologe Krummacher, der hat einmal gesagt, der natürliche Mensch gleicht einem Narren, der eine Karte eines Landes zeichnet, ohne dieses Land zu kennen oder bereist zu haben. Und wenn er eines Tages dieses Land besucht, erklärt er nahe, das Land stimmt nicht, nicht. Das ist genauso wie hier der Naaman, der kommt hin und sagt, ja, so kann es ja nicht funktionieren. Nicht? Er hat keine Ahnung vom lebendigen Gott, aber so kann es nicht funktionieren. Nicht? Der gibt ihm eine Anweisung, das kann es ja nicht sein. Das kann es ja nicht sein. Nicht, nicht so, so was Mickriges, nicht, das kann ich doch überall haben. Das ist doch Quatsch, so geht es nicht, nicht. So ist der natürliche Mensch. Nicht, der weiß auch besser, wie das Evangelium funktioniert, obwohl er gar keine Ahnung hat vom Evangelium. Halt nicht. Und das ändert sich auch wieder. Das ist der Naaman, bevor er im Jordan gewesen ist. Dann geht er in den Naaman und dann ist er ein gewisser Mann. Der war ein spekulierender Mann, ich meinte. Und dann kommt er wieder und dann ist er gewiss, sagt, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott in allen Landen ist, außer in Israel. Nun weiß ich, und das ist Glaube, nicht eine Spekulation, sondern sicheres Wissen, eine Gewissheit, die man hat. Frage 21 im Heidelberger Katechismus lautet, was ist wahrer Glaube? Und dann geht es los, wahrer Glaube ist nicht allein eine sichere Erkenntnis, in der ich alles für wahr halte, was Gott in seinem Wort offenbart. Eine sichere Erkenntnis, das wissen wir. Wir wissen, was passiert, wenn wir die Augen zumachen. Nicht irgendwie bei Petrus stehen oder wiedergeboren werden in anderen Seelen oder auflösen im Nichts. Wir wissen, dass wir dann im himmlischen Jerusalem sind. Wir waren mal irgendwann spekulierend, aber seit wir wiedergeboren sind, haben wir festes Wissen, wie es weitergeht. Wahrer Glaube hat keinen Platz für Meinung. Wahrer Glaube ist erfüllt von sicherer Gewissheit. Und das erleben wir hier vom Naaman, wie ein spekulierender Mann durch das Wort Gottes zum Gewissenmann wird. Ein viertes Doppelbild aus dieser Geschichte. Der Naaman, ein tauber Mann und ein hörender Mann. Der Naaman war für das Wort Gottes verschlossen. Und das ist eine ganz spannende Sache hier. Das finde ich so klasse, dass die Bibel das so erzählt. Nicht? Das hätte ja auch sein können, der kommt dahin, Elisa sagt ihm was und dann geht er weg und dann denkt er nochmal drüber nach und dann geht er in den Jordan. Nein, er hört das Wort Gottes von dem Superstar. Ja, das ist ja nicht irgendjemand, Elisa, das ist der Superstar. Nicht? Der hat schon alles, haben wir gesehen, was der alles drauf hat, nicht? Also was der alles kann halt, nicht? Wie der von Elia den Geist bekommen hat, alles. Das ist ein Superstar, das ist der Topmann. Aber der sagt ihm was, und da hört er nicht drauf. Auf den Superstar hört er nicht. Aber da gibt es so ein paar, die mitlaufen in seinem Tross. So ein paar Diener. Und die gehen hin und bringen ihm das Wort nochmal nah. Jetzt muss man sich auch überlegen, das war deren Chef. Das war einer, der war krank. Die sind ja meistens ein bisschen zorniger und nicht ganz so geduldig. Der hatte alle Macht, also der war nicht ungefährlich halt, nicht? Also, und das war einer, der schon abgeschlossen hatte mit der Sache, hat gesagt, das taugt alles nichts, alles großer Mist, so hat das ausgedrückt. Und jetzt gehen seine Leute hin und insistieren nochmal und sagen, Mensch, wie sieht es denn aus? Vielleicht ist ja doch was dran. Probier es doch aus, das Wort Gottes. Ja, und da lässt er sich so nolens volens drauf ein und dann kommt der große Knall. Und dann wird er von jemandem, der taub war, zu jemandem, der gehört hat. Und das ist beim Wort Gottes so, wenn es nur auf die Pastoren ankommt, ich sage das jetzt mal ganz brutal übertragen, können wir alle einpacken. Wenn es nur darauf ankommt, dass die Pastoren klar das Wort Gottes sagen, dann erreichen wir nichts. Es braucht die Menschen, die mitgehen, nicht so im Umfeld, die immer wieder sagen, probier es doch aus, ich lade dich ein. Guck doch mal, ob was dran ist, nicht? Und das sind häufig die Menschen, durch die dann wirklich der entscheidende Samenwurf gelingt. Nicht durch die Topstars, das sagt wirklich diese Geschichte ganz deutlich. Nicht? Ja, für Elisas Verkündigung, da knallt ihm das genau sofort, geht nicht mal raus. Ja, das ist so knall. Der kriegt nur das Wort von dem, will er nicht, geht weg. Wenn es nur bei Elisa geblieben wäre, dann wäre er nicht erreicht worden. Dann kommen aber, wie gesagt, die anderen und dann wird er vom Taubenmann zum hörenden Mann. Aber die, die seine Ohren erreicht haben, dass wirklich das Wort zu seinem Herzen gedrungen ist, also akustisch hat er es ja auch bei Elisa verstanden, aber dass wirklich er dem gehorsam wurde, da waren andere nötig für. Und es ist ganz wichtig, es ist eine ganz tolle Geschichte für die Mission, gerade auch für die Laien. Nicht? Jetzt sind wir die Frage, nicht so viele Leute, denen muss man das ja wirklich immer sagen, dass sie als Christen, dass ihr alle als Christen den Auftrag habt zur Weitergabe des Evangeliums. Genauso passiert es halt, nicht, dass man dann auch Menschen erreicht, die eben die Topstars nicht erreicht haben. Und dass jemand, der taub war, zu einem hörenden Mann wird. Ein fünftes Doppelbild. Dieser Naaman wird von einem zornigen Mann zu einem anbetenden, Gott die Ehre gebenden Mann. Also er geht weg im Zorn. Und das ist das, was eben auch in der Welt ist. Nicht? Das Zorn ist so etwas, da hat der Widersacher immer gewonnen. Und wenn immer ihr zornig werdet, dann wisst ihr, dass ihr dem Widersacher auf die Schliche gegangen seid. Nicht? Zorn ist eine Frucht des Widersachers. Wenn wir gegen andere Menschen zornig sind, wenn wir anfangen zu hassen, wenn wir uns über sie ärgern, wenn wir schlecht über sie reden, selbst wenn es berechtigt ist, so ist es doch etwas, was der Widersacher in uns gesät hat. Und dieser Naaman war ein Mann der Welt, der war zornig halt, nicht? Der war zornig. Der ging im Zorn weg. Er hat zwar jetzt nicht irgendwie militärisch oder juristisch diesen Elisa belangt, aber der hat klar und deutlich seine Meinung hier zum Besten gegeben. Halt nicht, dass er sagt, Mann, ja, was ist das für ein Typ, der rauskommen sollen, hertreten sollen, halt nicht. Und dann dieser blöde Jordan, was soll's eigentlich, nicht? Und dann heißt es auch, er zog weg im Zorn. Und ich kann leider nicht malen, aber das ist sicherlich für einen Künstler eine reizvolle Sache, das zu malen. Er zieht weg im Zorn, weil er das Wort Gottes nicht hat. Und dann erkennt er die Wahrheit Gottes und dann wird der Zorn genommen. Und dann kehrt er wieder zurück nicht, und gibt Gott die Ehre. Ist ein anbetender Mann halt, nicht etwas ganz Wichtiges. Und das ist eben, was das Wort Gottes in uns schenkt. Wenn es uns erreicht, nicht, wenn wir ihm gehorsam sind, dann wird der Zorn weggenommen. Übrigens, das ist etwas, was die Bibel immer wieder auch sagt. Wir sollen nicht zornig sein. Epheser 2 heißt es, wir waren Kinder des Zorns von der Natur wie die anderen. Nicht? Der natürliche Mensch, der ist ein Kind des Zornes. Das Kind Gottes ist ein Kind der Freude und der Fröhlichkeit. Epheser 4 wird uns auch gesagt, wir sollen die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen lassen. Epheser 4, 31, Zorn und Lästerungen seien fern von euch. 1. Timotheus 2, wir sollen beten mit heiligen Händen ohne Zorn. Jakobus 1, ein jeder Mensch sei langsam zum Zorn. Des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Also das können wir sehen einfach, dass wir auch vom Zorn lassen sollen halt. Also das kann man ja lernen. Also ich erzähle es ja nicht nur diese Doppelbilder, dass man sagt, okay, schön zu betrachten, sondern das ist etwas ganz Wichtiges, vom Zorn zu lassen. Und das ist das Wort Gottes, wenn man ihm gehorsam ist, dann nimmt das Wort Gottes wirklich einem den Zorn. Ein sechstes. Naaman, ein antisemitischer Mann, ein israelfreundlicher Mann. Als er weggeht, macht er Israel schlecht. Er sagt, sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als die Wasser in Israel? Und da kommt so eine richtig antisemitische Spitze vor. Das ist nicht nur irgendwie ein Bezug auf die Flüsse, sondern da ist dieser tiefe, in allen Menschen, die nicht gläubig sind, verhaftete Antisemitismus. Nicht? Das ist auch vom Teufel. Der Antisemitismus ist vom Teufel. Es gibt ja breit angelegte Studien, da gibt es ganze Institute, die sich mit beschäftigen, warum gibt es Antisemitismus? Nun, den gibt es deshalb, weil Israel das Volk Gottes ist und weil der Teufel gegen das Volk Gottes schießt. Und das ist so, das bricht sich immer wieder raus. Auch bei solchen Leuten, dann kommen solche antisemitischen Dinge halt, nicht? Die Juden sind, nicht? Die haben dies und das und das taucht ja nichts, nicht? Die sind nicht so viel wert. Und die Flüsse bei denen sind nicht so viel wie bei uns. Unsere Flüsse sind auch besser wie bei denen halt, als ob deren Fluss irgendwas könnte halt, nicht? Das ist so das, so geht er weg, ohne vom Wort Gottes erreicht zu sein. Und umgekehrt, als er deinem Wort Gottes gehorsam ist, als er sich unter das Wort Gottes stellt, da braucht er den nicht mehr zu fragen, was denn der großartigste Fluss auf der ganzen Welt ist, nicht? Der wird nicht mehr gesagt haben, ja, das waren hier die Flüsschen bei uns hier, sondern der wird immer nur ein Fluss genannt. Das war der Jordan halt nicht. Das ist der Fluss der Flüsse halt nicht, zu sagen halt nicht. Da ist jemand, der sich verändert. Und er sagt auch hier nicht, das wird ja deutlich, jetzt weiß ich, es gibt überhaupt gar keinen anderen Gott als allein den Gott in Israel halt nicht. Als allein den Gott der Israel halt nicht. Das ist wirklich jemand, der sich da auch gewandelt hat, nicht durch die Begegnung mit dem Wort Gottes. Das werden Sie merken. Jemand, der Antisemit ist, der ist vom Wort Gottes nicht wirklich erreicht und durchdrungen. Das geht nicht zusammen. Christus liebhaben und Antisemit sein funktioniert nicht. Und wenn ich Jesus liebhabe, werde ich eben auch zu einem israelfreundlichen Menschen werden halt nicht. Das übrigens sehen Sie ja nicht. Also das ist auch immer ganz interessant. Also wenn man so politische Extreme sieht, da wird ja manches deutlich. Die Linken wie die Rechten, also bei all unseren Politikern halt nicht, die ganz Rechten, das wissen wir, das sind alles Antisemiten, aber die Linken genauso nicht. Auch wenn Sie heute sehen, Boykott von Israel. Ich habe eben noch ein Schreiben gekriegt von so Pfarrern halt, nicht, die sich dann verwandt haben gegen Israel und da wollen sie über Palästina und dann wird nur über Politik und wie gesagt, die würden dann Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser führen. Reiner Antisemitismus, der da rauskommt. Zwar intellektuell kaschiert halt nicht, aber das ist eben das, was die Welt tut. Nicht? Die Welt, der Teufel ist antisemitisch und das ist der Naaman zunächst und er wird danach zu einem israelfreundlichen Menschen. Und ein letztes Bild, Naaman, ein alttestamentlicher Mann, ein neutestamentlicher Mann. Das ist vielleicht das tiefste Bild, das tiefste Doppelbild dieser Geschichte. Er hört auf das Wort von Gott, denn das haben wir ja gesagt, die hatten damals keine Bibel und der Elisa als Gottesmann ist Transporteur des Wortes Gottes. Und er wird damit rein von dem Aussatz, er wird rein von der Unreinheit. Jetzt können wir das eins zu eins auf unsere Situation übertragen. So wie dieser Mensch damals vor fast 3000 Jahren rein wurde durch den Gehorsam gegenüber Gottes Wort, in den Fluss ging und sich tauchte, also das muss man auch sagen, Luther, das alte Schlitzohr, übersetzt an dieser Stelle nicht, er tauchte rein, wie das im Hebräischen steht, sondern der schreibt da rein, er stieg herab in den Jordan und taufte sich siebenmal. Der hat genau diese Verbindung gemacht, nicht? Also das ist natürlich sprachlich unzulässig, aber der wollte natürlich genau diese Verbindung bringen. Für Luther war das auch immer wichtig, Christus im Alten Testament. Und dann hat er geschrieben, der taucht da schon siebenmal, also er tauft sich schon, er tauft sich selber siebenmal. Tauft sich siebenmal, nicht? Also das ist so eine Sache, das haben die erst 1912 geändert halt. Heute steht da überall in der Luther-Übersetzung ganz klar, wie es auch im Urtext heißt, er taucht siebenmal unter, aber Luther hat dann noch geschrieben, er tauft sich siebenmal, weil er, nicht weil er so schlecht war im Hebräischen, das hat er auch gewusst, aber der wusste natürlich, die Leute, die das lesen, dem muss ich das mal ein bisschen anders erklären, dass tatsächlich diese Verbindung da ist und dass schon einer im alten Bund was gemacht hat, was im neuen Bund ist und dass das auf unsere Taufe hindeutet. Nicht zu sagen, wenn du dem Wort Gottes gehorchst und wenn du dann die Taufe annimmst, dann bist du rein. Zwar nicht von Aussatz, sondern von der Schuld deiner Sünde halt. Nicht? Das ist genau diese Sache, die hier im Prinzip abgebildet ist. Nicht? Das Alttestament, die ist ganz klar, gehorsam dem Wort Gottes, in den Jordan, untergetaucht, rein vom Aussatz. Und für den neutestamentlichen Menschen, der sieht hier natürlich noch ganz was anderes. Der kann das wirklich als Typologie verstehen. Das haben wir ja gesagt, wir finden hier überall Jesus Christus halt nicht. Wenn ich zum Mann Gottes, und der Mann Gottes schlechthin ist ja nun Jesus Christus halt, das ist Gott selber, nicht? Wenn ich zu ihm hinkomme und wenn ich seinem Wort gehorche, nicht? Und wenn ich dann die Taufe annehme, nicht? Wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden, nicht? Da bin ich rein von all meiner Schuld, nicht? Das ist genau das, was in Markus 16,16 steht, nicht? Wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden, nicht? Genau das tut dieser Mensch, nicht? Er glaubt dem Wort Gottes und taucht, nochmal mit, tauft sich im Jordan siebenmal und wird dann rein halt, nicht? Zu sagen, da kann man im Prinzip sagen, diese Geschichte ist sowohl eine Geschichte des AT, ist der zweite Könige, ganz klar, aber ist natürlich auch eine Geschichte des Neuen Testamentes, die wir heute sehen, nicht? Weil ganz klar eben hier schon auch das Christusgeschehen vorab gebildet ist mit dieser Reinwaschung, die uns dann tatsächlich durch das Blut Christi geschenkt wird, was uns in der Taufe letztlich vermittelt wird. Das, wie gesagt, auch noch einmal diese Geschichte vom Naaman mit dem Elisa, eben mit diesen sieben Doppelbildern, die nicht nur damals das deutlich machen, sondern eben die auch in die heutige Zeit hineinsprechen, die nicht einfach nur ein Text des Alten Testamentes sind, sondern das tatsächlich ein Text ist, in dem wir uns in ganz, ganz, ganz vielen Dingen wiederfinden. Ja, das ist die Geschichte vom Naaman. Ich verabschiede mich von den Brüdern und Schwestern, die uns über das Internet zugeschaltet sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Seien Sie dem Herrn Jesus Christus anbefohlen.